Ich möchte euch ein bisschen aus meiner Kindheit erzählen. Als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, als meine Geschwister und ich noch ein bisschen kleiner waren, da war es so, dass wir nur am Wochenende Fernseh schauen durften. Und dazu kommt, das ist ja schon schlimm genug, aber dazu kommt, dass wir nur 3 Fernsehprogramme hatten. An dieser Stelle, und ich weiß, dass meine Oma auch diese Predigt im Internet nachhören wird, deswegen entschuldige ich mich schon mal im Voraus, dass ich jetzt ein bisschen petze. Aber wir durften als Kinder dann unter der Woche ab und zu mal hoch zu Oma, die hat bei uns im Haus gewohnt, und dort durften wir dann Fernseh gucken. Wenn meine Eltern nicht da waren, sorry Oma, aber dann und meine Oma auf uns aufgepasst hat, dann durften wir auch Fernseh gucken. Am Wochenende sind wir dann natürlich auch das öftere Mal hochgegangen und haben bei Oma Fernsehen geschaut. Das war immer ganz toll, weil wir das sonst so oft gar nicht durften. Und ich erinnere mich an eine ganz spezielle und besondere Sendung, die mir ganz viel Freude gemacht hat oder die ich ganz, ganz gerne geschaut habe. Und vielleicht kennt der eine oder andere die auch noch. Und zwar ist das die Fernsehshow 1, 2 oder 3. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Die gibt's heute auch noch. Die gibt's schon seit, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren wahrscheinlich. Michael Schanze, wenn das noch ein Begriff ist. Kinderquatsch mit Michael, das war auch so eins seiner Shows. Also, das hat mich immer begeistert. Und ganz besonders, oder muss ich das noch erklären, worum es da geht? Jutta nickt. Und zwar ist es so, dass es verschiedene Teams gibt. Und diesen Teams werden Fragen gestellt. Und dann gibt es 3 Felder mit 3 möglichen Antworten. Und dann haben diese Teams oder auch diese einzelnen Kinder, waren das ja damals, das gibt es heute auch für Erwachsene, hatten dann ein bisschen Zeit, um die richtige Antwort sich zu überlegen und mussten sich dann auf dieses jeweilige Feld stellen. Und dann ging es los, 1, 2 oder 3, letzte Chance, vorbei. Und dann, ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Und auf dem richtigen Feld mit der richtigen Antwort ging dann das Licht an. Und die, die auf diesem Feld mit der richtigen Antwort standen, die durften sich einen Ball nehmen und haben das gesammelt. Und dann ging es irgendwie weiter. Ganz besonders faszinierend fand ich natürlich immer das Ende, weil dort durften sich die Kinder dann die tollsten Preise aussuchen. Also das war ja wirklich himmlisch. Ne? Da gab es wirklich Fernseher, da gab es Computer, da gab es Spielekonsolen, da gab es die Riesenbausätze von Lego und alles Mögliche, was man sich als Kind nur erträumt hat. Ich, der ich nur am Wochenende Fernsehen gucken durfte, noch nicht meinen eigenen Fernseher in meinem Zimmer hatte, fand das natürlich immer ganz toll. Aber man konnte sich diese Preise nur aussuchen, wenn man natürlich diese Bälle, diese Punkte, diese richtigen Antworten auch erraten hat. Stellt euch nun mal vor, wenn bei dieser Show die Frage gestellt wird, wer ist Jesus? Da gibt es dann 3 Antwortmöglichkeiten. Die eine könnte zum Beispiel sein, er war ein ganz besonderer Mensch. Die zweite Möglichkeit, er war ein Lügner, Betrüger und Geistesgestörter. Oder drittens, er war, was er selber sagt, zu sein, und zwar Sohn Gottes, also Sohn und Gott selber. Es würde mich wirklich interessieren, auf welches Feld sich die Kinder dort stellen würden. Ich glaube, dass Kinder heutzutage vielleicht eher noch auf diese dritte Antwort tippen würden, dass er Gott war, dass Jesus Gott war. Aber ich glaube, bei Erwachsenen, die haben da ein bisschen mehr Zweifel. Die würden wahrscheinlich eher sagen, ja, es war ein ganz normaler Mensch. Oder es war ein Lügner und Betrüger, weil das, was er gesagt hat, nicht wahr ist. Dass Jesus tatsächlich Mensch ist, das bestreiten ja die wenigsten Leute. Also da könnte er in der Fußgängerzone mit Leuten drüber reden, dass er ein Mensch war, der vielleicht auch ein bisschen was Besonderes hatte. Das bestreiten die Leute ja gar nicht. Für viele ist es ein toller Typ, ein toller Freund vielleicht, der ein paar coole Ansichten hatte, der Frieden und Harmonie und Spiritualität gepredigt hat, der mit seinen Kumpanen durch die Wüste gejuckelt ist und so ein bisschen wie so ein Hippie, ne? Friede und Freude und Peace. Das ist so für manche die Vorstellung, wie Jesus hier auf der Erde war. Wenn wir jetzt aber sagen, dass Jesus Gott war, dann sind die Leute sich da gar nicht mehr so sicher. Dann würden sie eher sagen, ja, okay, nee, Mensch, das glaube ich noch, aber Gott, das glaube ich nicht mehr. Das hat ganz verschiedene Gründe. Zum einen liegt es daran, dass viele Menschen mit Gott an sich, mit dem, ich sag mal, Konzept Gott, gar nicht groß was anfangen können. Sie glauben an keinen Gott, also kann auch Jesus kein Gott gewesen sein. Andere sagen sich, also es ist für mich wirklich schwer, dieses Jesus war ganz Mensch auf der einen Seite und Jesus war ganz Gott auf der anderen Seite irgendwie zusammenzuführen. Und weil ich es nicht verstehe, kann ich es auch nicht glauben. Es ist aber so, dass an vielen Stellen in der Bibel tatsächlich davon gesprochen wird, dass Jesus ganz Mensch war, mit Gefühlen, mit Schwachheiten und dass er auf der anderen Seite aber auch ganz Gott war. Auf dieses, dass Jesus ganz Mensch war, da werden wir nächste Woche darauf eingehen. Daniel Vogelsang wird die Predigt dazu halten. Und wir möchten heute uns vor Augen führen, dass Jesus ganz Gott war. Und natürlich könnten wir jetzt einen ganzen Rundumschlag durch die Bibel machen, aber ich glaube, das wäre ziemlich überfordernd. Und deswegen wollen wir uns mit einer tiefen Bohrung beschäftigen, wollen uns einen Text besonders tief anschauen und gucken, was dieser Text zu unserem Thema zu sagen hat, ob Jesus und wie Jesus ganz Gott war. Und eine von diesen Stellen, die wir uns, oder diese Stelle, die wir uns jetzt anschauen wollen, die steht im Johannesevangelium. Und das ist eine ganz schöne und eine ganz atemberaubende und schon fast poetische Aussage. Und ich merke schon, ihr blättert schon los. Ihr könnt das Johannesevangelium schon mal finden, das ist in Ordnung. Es ist ja so, dass der Evangelist Johannes den Jesus von einer ganz besonderen Art und Weise präsentiert oder den Fokus auf eine ganz besondere Eigenschaft Jesu auch legt. Also das ist ja nicht so, dass die anderen Evangelien, also Matthäus, Markus und Lukas, Jesus nicht beschreiben und auch nicht Jesus Göttlichkeit beschreiben, aber es ist so, als wenn sie es von einer anderen Perspektive tun. Also ich sag mal, Markus betrachtet Jesus von dieser Seite, Lukas von dieser Seite und Johannes von dieser Seite. Also von ganz unterschiedlichen Perspektiven betrachten diese Evangelisten Jesus. Und Johannes, der legt einen ganz starken Fokus auf Jesus, der Gottessohn, also Jesus auf den Gott. Das merken wir ganz zu Anfang, wenn wir da lesen, im Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Damit fängt es an. Und auch am Ende ist es bezeichnend, was Thomas, der Zweifler, sagt oder was er bekennt. Da sagt er in Johannes 20, als er Jesus sieht und seine Finger in die Wunden Jesu legt, ja, mein Herr und mein Gott. Also am Anfang und am Ende von diesem Johannesevangelium steht die Aussage Gott. Jesus ist Gott. Und wir möchten uns besonders jetzt mit den ersten 5 Versen, die hier jetzt schon angeschlagen sind, beschäftigen. Und ich lese diese Verse einmal vor. Johannes 1, Verse 1 bis 5. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Vielleicht ist es euch schon aufgefallen, diese Verse im Anfang, die haben eine ganz starke Parallele zum Schöpfungsbericht, zum ersten Buch Mose, Kapitel 1, die Verse 1. Da lesen wir ja, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und es ist interessant, dass Johannes hier sein Evangelium, seine Biografie von Jesus mit diesen Worten anfängt. Und ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass er beginnt quasi mit einem Schöpfungsbericht. Heutzutage haben die Menschen mit der Bibel gar nicht so einen großen, haben damit gar nicht so viel zu tun, kennen auch wenig aus der Bibel und noch weniger auswendig. Aber diese Wörter, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, das wird den meisten in Deutschland noch bekannt sein. Das lernt man in der Schule, da spricht man drüber, auch wenn man es nicht glaubt. Aber diese Worte, die sind bekannt. Wie viel mehr das natürlich damals im Judentum bekannt war, für die Leute, die wirklich dran geglaubt haben, die diese Worte in- und auswendig und im Herzen trugen. Und es ist daher ersichtlich, dass Johannes diese Worte benutzt, um an etwas anzuknüpfen, was die Juden damals als Voraussetzung hatten. Also sie kannten ja diese Wörter im ersten Buch Mose. Und ich glaube, es sind drei Dinge, die er damit zum Ausdruck bringen möchte, dass er mit diesen Worten im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, was er damit zum Ausdruck bringen will. Zum einen sagt er damit, dass, also Johannes sagt damit, dass seine Worte genauso eine Autorität haben wie das erste Buch Mose. Zum anderen deutet es an, dass er hier von einer Art neuen Schöpfung ausgeht. Also im ersten Buch Mose, da ist von einer Schöpfung die Rede, von Schöpfung der Welt, des Universums, der Menschen. Und hier im Johannesevangelium deutet er auch eine neue Schöpfung an. Also das, was Gott gut gemeint hat und gut gedacht hat, ist durch Sünde zerfallen, angenichtet. Und durch Jesus, durch die neue Schöpfung, wird das, was nicht so richtig funktioniert hat, wieder in Ordnung gebracht. Und zum Dritten deutet es an, dass der Rest, was Johannes in seiner Biografie über Jesus schreibt, er über Jesus schreibt, der ganz Gott ist. Wir möchten jetzt aber mal Schritt für Schritt diese Verse durchgehen und uns ein paar Gedanken dazu machen. Also nochmal, in den Versen 1 und 2, da lesen wir, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Ich habe mich gefragt, wieso konnte Johannes das nicht eigentlich einfacher ausdrücken? Er hätte doch einfach sagen können, wenn er Jesus meint, wieso sagt er nicht einfach, im Anfang war Jesus? Dann hätten wir uns gar nicht so viel Gedanken um dieses ganze Wort und war bei Gott und ist Gott. Und hätte er einfach gesagt, am Anfang war Jesus und Jesus war Gott, dann wäre das Leben doch so viel einfacher gewesen. Aber ich glaube auch, dass er auch hier diese Worte nicht ohne Grund wählt. Und vielleicht wird es deutlicher, warum er diese Worte wählt, wenn wir nochmal zum Schöpfungsbericht in 1. Mose gehen. Da haben wir ja gesagt, und da lesen wir immer wieder, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und das Interessante ist dieses Wort schuf. Und an vielen Stellen, wenn in der Bibel von Schöpfen die Rede ist, also wenn vom Gott, dem Schöpfer, die Rede ist, dann wird für das Wort Schöpfen oder Schuf das Wort Wort benutzt. Ich gebe euch da mal ein Beispiel zu. Im Psalm 33, Vers 6 zum Beispiel, da lesen wir, der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht. Also hier könnte man sagen, der Himmel ist durch das Schaffen des Herrn gemacht, aber im Psalm steht, es ist durch das Wort geschaffen. Und auch im Neuen Testament einfach mal ein Beispiel, aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 3, da steht, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort gemacht ist. Wenn Johannes hier also schreibt, dass im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, dann meint er damit, dass das Wort, also Jesus, schon vor der Schöpfung da war. Also, dass er nicht ein Geschöpf sein kann, weil er ja derjenige ist, der geschaffen hat. Also Jesus ist derjenige, der mit Gott geschaffen hat. Das bestätigt uns auch der Vers 3, wenn da ja steht, alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Also hier auf einer ganz schönen und poetischen Art und Weise wird auch nochmal gesagt, dass Jesus nicht geschaffen wurde, wie manche manchmal sagen, sondern dass er vor allem Geschaffenen war. Und auch da drückt sich Jesu Präexistenz aus. Das ist natürlich eine Eigenschaft, die man einem Gott zuschreiben wird. Also ein Gott muss vor allem gewesen sein und ein Gott muss geschaffen haben. Und wie wir jetzt ja hier gelesen haben, trifft es auf Jesus zu. Er war vor allem und alles ist durch ihn geworden. Das ist jetzt nicht eine Sache, die nur hier im Johannesevangelium steht, sondern an vielen anderen Stellen wird es auch deutlich, dass Jesus geschaffen hat, dass durch ihn geschaffen wurde. Einfach mal zwei Beispiele. In Römer 11, Vers 30 zum Beispiel. Denn aus ihm, also hier ist von Jesus die Rede, und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Oder auch ganz bekannte Verse aus dem Kolosserbrief im 1. Kapitel. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Es geht dann aber noch weiter. Und zwar heißt es dann, und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Also das Wort Jesus war Gott. Und hier sind wir jetzt sicherlich schon im Zentrum der Gotteslehre von Jesus. Jesus war Gott. Und um dieses Wort war, gibt es oder herrscht schon seit 2000 Jahren Kirchengeschichte Streit. Und diesen Streit, den gibt es auch noch heute. Da gibt es zum einen die Leute, die sich an dem Wort war stören. Die sagen, ja, okay, Jesus war Gott, als er noch im Himmel war, da war er Gott. Als er aber auf die Erde gekommen ist, da war er nicht mehr Gott. Das ist nicht das, was dieser Vers hier sagt. Dann gibt es noch andere, die stören sich an dem Wort Gott. Die sagen sich, okay, wenn Jesus Gott war, dann würde das ja auch bedeuten, dass Gott am Kreuz gelitten hat, dass Gott am Kreuz gestorben ist und dass Gott begraben wurde. Und dann gibt's ja diese nette Frage, ja, wenn Gott am Kreuz hing, wer war dann im Himmel? Aber auch das sagt dieser Vers ja nicht. Denn was dieser Vers sagt, das ist, dass Jesus schon von Anfang an, noch bevor irgendetwas war, Gott war und dass Jesus eine eigenständige Person war und dass er bei Gott war. Also hier steht ja nicht nur, dass er Gott war, sondern dass er bei Gott war. Also auch hier können wir davon ableiten, dass Jesus eine eigenständige Person ist, eine eigenständige Person in der göttlichen Dreieinigkeit. Das ist alles nicht leicht zu verstehen, das gebe ich wohl zu und ich bin da auch noch ein bisschen am Knacken. Vor allem, wie das dann wirklich, was ich am Anfang sagte, wie das zusammenhängt, dass dieser Jesus, der Gott war, wie er auch Mensch gewesen sein kann. Und ich mache es Daniel ein bisschen schwer, aber ich werde ihm das mal so ein bisschen in die Schuhe schieben, dass er sich nächste Woche damit mit uns ein bisschen auseinandersetzt, wie das zusammenhängt, ja, wie das zusammenhängen kann, dass auf der einen Seite Jesus Mensch sein konnte und auf der anderen Seite er Gott sein konnte. Bin schon gespannt, Daniel. Wir wollen uns mit der Göttlichkeit beschäftigen, deswegen kann ich das so einfach sagen, dass du nächste Woche die schwereren, noch schwereren Karten gezogen hast. In unserem Bibeltext geht es aber noch weiter. Da lesen wir dann in Vers 4. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Auch hier ist interessant, dass wir wieder die Parallele zum Schöpfungsbericht aus 1. Mose sehen. Und da sind zwei Wörter, die besonders herausstechen. Das ist einmal das Wort Licht und das Wort Leben. Und wenn wir uns nochmal den Schöpfungsbericht aus 1. Mose vor Augen führen, dann klingelt's da. Also, und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Also hier einmal die Parallelen. Und auch die Parallele zu dem Wort Leben. Dann im Schöpfungsbericht, da lesen wir davon, dass Gott schuf, dass er das Leben schuf, dass er die Tiere, die Pflanzen, das Universum und als Krönung auch den Menschen schuf und ihm das Leben gegeben hat. Und wie wunderbar er das ja alles gemacht hat, das haben wir vor ein paar Wochen in einer Predigt gehört über Gott, den Schöpfergott. Da hat Andreas Angerer uns ja in einer ganz atemberaubenden Art und Weise vor Augen geführt, was das bedeutet, dass Gott Leben geschaffen hat. Und ich finde es auch interessant, jetzt gerade zu dieser Jahreszeit, wenn man nach draußen schaut und an den Bäumen die Knospen und die Blüten wachsen, dann scheint es den Anschein zu haben, dass da Leben entsteht, dass alles Gott geschaffen hat. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass Johannes, als er diese Worte geschrieben hat, drei Dinge im Hinterkopf hatte. Und das eine war, dass er eine eine Art Neuschöpfung im Kopf hatte. Also Jesus war nicht nur bei der Schöpfung der Welt vor, was weiß ich, wie viel tausend Jahren dabei, sondern jetzt durch ihn gibt es sowas wie eine Neuschöpfung. Das wird dadurch deutlich, dass Johannes im weiteren Verlauf seines Buches immer wieder auf dieses Leben, das Jesus geschenkt hat und das er geben möchte, eingeht. Also mit Jesus beginnt die Schöpfung und mit Jesus kommt auch neues Leben. Das sagt Jesus von sich selber ja auch, dass er das Leben ist und dass er gekommen ist, um das Leben zu geben. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist für einen Menschen lebensnotwendig? Es ist nicht die Frage, was möchte der Mensch gerne haben, sondern was ist wirklich lebensnotwendig für einen Menschen? Ich glaube, das sind mindestens vier Sachen. Das ist zum einen Licht. Der Mensch braucht Licht. Ohne die Sonne kann ein Mensch nicht überleben. Luft. Der Mensch braucht Luft zum Atmen. Der Mensch braucht Wasser, sonst verdurstet er. Und der Mensch braucht Brot. Und ich finde es interessant, dass all diese Dinge in Jesus verkörpert sind. In Johannes 8, Vers 12, da sagt er, ich bin das Licht der Welt. Und wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Finde ich interessant, dass hier das, was wir zum Leben brauchen, in Jesus zu finden ist. Dann die Luft. Jesus ist die Luft, die wir zum Atmen brauchen. Und da ist da kommen wir im Laufe der Predigtreihe noch drauf, auf den Heiligen Geist. Der wird oft mit Luft oder mit Wind verglichen. Und am Ende des Johannesevangeliums, da heißt es, als Jesus zu seinen Jüngern ein letztes Mal sprach, da blies er sie an und sprach, nimmt hin den Heiligen Geist. Und als Christen können auch wir von dieser Luft, von diesem Wind des Heiligen Geistes leben. Und auch wir haben, wenn wir uns zu Jesus halten, diesen Heiligen Geist, diese Luft, die wir zum Leben brauchen. Dann habe ich gesagt, dass das dritte lebensnotwendige Element ist Wasser. Und auch dazu finden wir einige Stellen in der Bibel, zum Beispiel Johannes 7, Vers 37. Wem dürstet, der komme zu mir und trinke, sagt Jesus da. Auch die Frau am Jakobsbrunnen in Johannes 4, da geht es ja um das lebendige Wasser, was Jesus der Frau verspricht. Und er sagt ihr, du kannst hier tagtäglich zu diesem Brunnen kommen und kannst da das Wasser rausschöpfen und du wirst immer wieder durstig werden. Aber wenn du zu mir kommst, dem lebendigen Wasser, dann brauchst du dir keine Sorgen mehr machen, dann bist du satt. Dann war das vierte, was lebensnotwendig ist, das Brot. Und auch dazu finden wir auch im Johannesevangelium Verse, die sagen, dass Jesus das Brot ist. Da sagt Jesus in Kapitel 6, Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und nicht dursten. Für eine Zeit lang, da können wir die Luft anhalten. Für eine Zeit lang, da können wir auch ohne Wasser leben, da können wir auch ohne Brot leben. Aber auf die Dauer wird uns das unser Leben kosten, wenn wir nicht mit diesen mindestens vier Elementen uns regelmäßig füttern oder ernähren, dann geht unser Leben zugrunde. Das ist unser leiblicher Körper geht dann zugrunde, aber auch unser geistlicher Körper, also unsere Seele, die verkümmert, wenn wir diese vier Dinge nicht von Jesus bekommen. Und das ist das Interessante, dass Jesus, der das Leben geschaffen hat, auch das Leben erhält und das, was wir zum Leben brauchen, in ihm zu finden ist. Das Thema ist ja die Göttlichkeit Jesu und das ist eine Eigenschaft, die ein Gott braucht, um von sich behaupten zu können, dass er Gott ist. Er muss Leben schaffen und Leben erhalten. Im Vers 5 geht es dann weiter und da steht dann, und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Hier ist ein weiterer interessanter Begriff, der eingeführt wird, und zwar der Finsternis. Und auch das erinnert an den Schöpfungsbericht. Da haben wir ja schon gehört, dass Gott und somit auch Jesus das Licht geschaffen hat. Und er hat das Licht von der Finsternis getrennt. Er hat den Tag auf der einen Seite geschaffen, wo das Licht herrscht, und er hat die Nacht geschaffen, wo die Finsternis ist. Und im Johannesevangelium wird schnell deutlich, dass Johannes in dem, was er hier sagt, nicht einfach den Tag und die Nacht meint, sondern dass er eine geistliche Dimension damit verbindet. Also mit dem Licht, das Leben, das Gott schenkt, das in Gott zu finden ist, und mit der Finsternis das Böse oder das Leben, was Menschen leben ohne Gott. Auch für das Judentum damals war dieses Konzept von Licht und Finsternis einleuchtend. Also die haben natürlich auf der einen Seite an Tag und Nacht gedacht, aber für sie war es total verständlich, dass hier auch eine geistliche Dimension im Spiel war. Also Johannes drückt hier unmissverständlich aus, dass Jesus das Licht ist, dass Jesus das Leben ist und dass es die Finsternis gibt und dass Jesus aber die Finsternis besiegt hat. Und zwischen diesem Licht und der Finsternis, da gab es ja schon immer Konflikte. Das lesen wir ja auch schon aus den ersten Seiten der Bibel heraus, dass die Finsternis, also das Böse, sich gegen Gott aufgelehnt hat und das Böse oder die Finsternis aus dem Himmel geschmissen wurde. Und seitdem der Teufel hier auf der Erde ist, treibt er sein Unwesen und verbreitet Mord und Totschlag und Unfrieden und möchte Menschen davon abhalten, mit Gott, dem lebendigen Gott, in eine Beziehung zu kommen. Wir lesen aber hier in diesem Vers, dass das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Man kann auch sagen, die Finsternis hat das Licht nicht überwältigen können oder erkennen können. Also was Johannes damit zum Ausdruck bringt, ist, dass die Finsternis, die ja real ist, also das Böse, was real ist, das Gute, das Licht, das Leben, was Jesus schenkt, nicht überwinden kann oder nicht besiegen kann. Und auch das ist ja eine Eigenschaft eines Gottes, dass Gott über allem stehen muss, dass Gott auch über das Böse triumphieren muss. Und auch Jesus ist derjenige, der über der Finsternis und über dem Bösen triumphiert. Und ganz besonders deutlich wird es dann natürlich im Ende von jedem Evangelium, wo Jesus am Kreuz stirbt und die Macht der Finsternis besiegt. Wir haben also jetzt uns diesen Text angeschaut und einige Eigenschaften herausgearbeitet, die für einen Gott zwingend notwendig sind. Das ist zum einen, dass er schaffen muss, also dass er schöpfen muss und dass er vor allem sein muss, weil sonst kann er ja nicht schaffen. Dann haben wir herausgearbeitet, also das trifft auf Jesus zu, dann haben wir herausgearbeitet, dass Jesus Gott ist, das lesen wir ja im ersten Vers, er war Gott, aber dass er auch eine und somit ein Teil der Dreieinigkeit war. Also auch hier die Eigenschaft eines Gottes. Dann haben wir herausgearbeitet, dass Jesus das Leben ist. Also ein Gott muss das Leben schaffen und erhalten. Und genau das hat auch Jesus getan. Und wir haben jetzt zum Schluss uns überlegt, dass ein Gott mächtiger sein muss als das Böse. Und auch das trifft auf Jesus zu. So lernen wir das hier aus diesen Versen. Das sind also alles Eigenschaften, die auf Jesus zutreffen. Und allein schon diese Stelle macht deutlich, dass Jesus ganz Gott sein muss. Wie gesagt, an ganz vielen anderen Stellen, da wird es auch noch deutlich, dass Jesus Gott ist. Und ich würde euch vorschlagen, dass ihr euch mit eurem Hauskreis da auch mal Gedanken zu machen könnt. Ich habe da euch Zettel vorbereitet, wo ihr wieder so einen kleinen Gesprächsfaden habt, wo ihr noch andere Stellen beleuchten könnt, die mit Jesus und seiner Göttlichkeit zu tun haben. Vielleicht stellt sich der eine oder andere jetzt aber immer noch die Frage, ja okay, sehr schön und gut, dass er ganz Gott war oder dass das auch in der Bibel steht, aber was hat das mit meinem persönlichen Leben zu tun? Wieso ist es für mich wichtig, dass Jesus ganz Gott war? Reicht es nicht, dass er einfach ein toller Mensch gewesen ist? Und ja, er war ein toller Mensch, aber es reicht nicht. Denn es gibt verschiedene Gründe, wieso es nötig ist, dass Jesus ganz Gott sein musste. Ich möchte nur ein paar herausgreifen und mich auf einige beschränken. Zum einen steht es in der Bibel. Die Bibel hat für uns ganz klare Autorität und was in der Bibel steht, das nehmen wir als wahr. Und weil Jesu Göttlichkeit unmissverständlich in der Bibel erklärt und beleuchtet und besagt wird, hat das für uns Autorität. Zum anderen ist es aber so, dass wenn du nicht an Jesus als Gott glaubst, dann hast du das Leben nicht, was er dir so gerne schenken möchte. Wir haben uns erinnert, dass Jesus das Licht, die Luft, das Wasser, das Brot und vier waren es, genau, ist. Und das kann Jesus nur sein, wenn er ganz Gott ist, weil Gott ein Schöpfer des Lebens und ein Erhalter des Lebens ist. Und all diese Dinge, habe ich auch schon gesagt, die brauchen wir für unser Leben. Wenn wir nicht an Jesus, den Göttlichen, glauben, dann kann unser körperlicher Mensch gut überleben, ist gar kein Problem. Aber unser geistlicher Mensch, unsere Seele, die wird verkümmern und geistlich tot sein. Und für dich stellt sich die Frage, genauso wie bei dieser Fernsehshow, 1, 2 oder 3, wie du dich entscheidest. Du kannst dich natürlich für die erste oder zweite Antwort entscheiden, dass Jesus ein Mensch war oder dass er ein Lügner oder ein Verrückter oder ein Geistesgestörter war. Das Problem ist dann allerdings, dass du keine Bälle bekommen wirst und am Ende leer ausgehen wirst. Also diese Entscheidung, ob du jetzt sagst, ja, ich glaube, dass Gott oder dass Jesus Gott ist, die hat aber nicht nur Auswirkungen auf dein ewiges Leben, also wo du irgendwann mal die Ewigkeit verbringen wirst, sondern die hat auch Auswirkungen auf dein irdisches Leben. Und das sage ich jetzt zu euch allen, nicht nur zu denen, die vielleicht noch nicht ihr Ja zu Jesus gesagt haben, sondern das sage ich auch zu euch, die ihr schon vielleicht vor Jahren Ja zu Jesus gesagt habt. Denn wenn Jesus wirklich Gott ist und das Leben ist, dann müssen wir uns fragen, wie wir oder was wir damit machen. Ob wir uns an dieses Leben, was Jesus schenkt, hängen oder ob wir sagen, Jesus ist ganz nett, aber Jesus plus ein finanzielles Polster. Oder Jesus plus Ansehen im Beruf, im Studium, in der Gemeinde. Oder Jesus plus eine nette Familie. Also die Frage ist, wo hängen wir unser Leben dran, unsere Anerkennung, unsere Ruhe, unsere Zufriedenheit? Wo hängen wir dieses Leben dran? Vielleicht sagst du dir auch, Jesus ist ganz nett. Ich glaube auch, dass er Gott war. Aber diese ganzen Regeln und so, die möchte ich doch nicht so gerne mit dabei haben. Dann sagst du, Jesus minus die Bergpredigt mit all den Vorschlägen und Regeln. Also es hat ganz viel damit zu tun, ob wir wirklich glauben, dass Jesus Gott war oder auch nicht. Und ich möchte euch heute herausfordern, dass ihr euch genau darüber mal Gedanken macht, wovon euer Leben abhängt. Vor allem auch euer geistliches Leben, ob das die Anerkennung ist oder ob das wirklich der Beruf ist oder die Familie oder sonst was. Und ich glaube, dass wir uns diese Fragen viel zu wenig stellen. Und wenn ihr jetzt denkt, ja, ist doch alles klar, Ich gehe heute nach Hause und setze mich vor meinen Fernseher und gucke, was weiß ich, Formel 1 oder Fußball oder sonst was, dann würde ich sagen, nimm dir einfach mal eine halbe Stunde, gib deinem Leben mal eine halbe Stunde und mach dir nochmal Gedanken darüber, wovon du dir wirklich das Leben versprichst. Weil das Leben, das geistliche Leben, kann dir kein anderer geben als Jesus allein. Und ich habe euch ein paar Fragen mitgebracht, die euch vielleicht helfen können, die euch ein paar Gedankenanstöße vielleicht geben können. Die habe ich auf so kleinen Zettel gemacht. Die werden nachher draußen ausliegen auf den Bistrotischen und am Ausgang. Und wenn ihr wollt, und ich mache euch sehr Mut dazu, dann nehmt euch heute mal eine halbe Stunde Zeit und überlegt euch, wovon zehre ich, was gibt mir Ruhe und Zufriedenheit, was gibt mir Leben. Die eine Frage ist, nach einer anstrengenden Zeit gibt mir was Ruhe und Zufriedenheit? Eine zweite Frage könnte sein, fülle und ernähre ich mich regelmäßig mit dem Wort Gottes? Denn dort finde ich das Leben. Ist Jesus für mich Gott, der mich erschaffen hat und mein Leben erhält? Und wie erlebe ich, dass Jesus mich erhält und mir die Dinge zum Leben gibt, die ich brauche? Und wenn du sagst, ja, Jesus ist mein Ein und Alles und er ist derjenige, der mein Leben erhält, und wir haben auch heute während des Abendmahls drüber gesprochen, und das fand ich schön, dass da einige Bemerkungen und einige Kommentare von Leuten kamen, die sagen, ja, Jesus ist mein Leben, auch in Krankheit, und wenn es mir schlecht geht, dann kann ich in die Bibel schauen und dort werde ich wieder aufgebaut, weil dort Jesus zu mir spricht. Dann freue ich daran. Aber wenn das nicht so ist, dann mach dir Gedanken und dann frag dich vielleicht, was kann ich heute tun, um mögliche Missstände in meiner Beziehung zu Jesus wieder ins Lot zu bringen? Und ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres, als diese Beziehung zu Jesus, zum Leben wieder in Ordnung zu bringen. Ihr könnt diese Zettel mitnehmen, die sind auch nochmal auf den Hauskreis-Leitfaden abgedruckt, da könnt ihr auch im Hauskreis nochmal drüber sprechen. Wenn es Dinge gibt, die euch da belasten, dann kommt auf die Gemeindeleitung zu oder auf Leute, die aus eurem Hauskreis euch nahestehen. Aber das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ihr einfach sagt, nee, es interessiert mich nicht und ich mache einfach so weiter wie bisher. Amen.